Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der CDU, gibt gern den Krisenmanager, den zuverlässigen Macher. Vielleicht für höhere Ämter geeignet. Doch dieses Image bröckelt gerade. Maskenaffäre oder Maskendeals, diese Stichworte fallen gerade wieder häufiger. Im Mittelpunkt eben Jens Spahn, der damalige CDU-Gesundheitsminister in Corona-Zeiten. Er soll zu teuer und zu viele FFP2-Masken gekauft haben. Es geht dabei vielleicht um einen milliardenschweren Fehler. Das zeigt wohl ein Untersuchungsbericht, der heute im Haushaltsausschuss diskutiert wird. Meine Kollegin Birte Sönnigsen konnte mit einem Team der Recherchekooperation WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung schon mal reinschauen. Was deckt der Bericht auf und welche Konsequenzen könnte das für Jens Spahn haben? Darum geht es heute bei 11KM. Und damit auch um die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung für die Entscheidungen während der Corona-Pandemie? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 25. Juni. Hallo Birte.
Hallo, grüß dich.
Heute wird im Haushaltsausschuss im Bundestag über einen Bericht diskutiert. Das ist ja normalerweise kein großes Thema. Diesmal aber schon. Birte, was ist das für ein Bericht? Klär uns auf.
Ja, das ist ein Bericht, der wiederum aufklären sollte, was da schiefgelaufen ist, als Jens Spahn Gesundheitsminister war, wir mitten in der Pandemie steckten und sein Ministerium ziemlich viele Masken gekauft hat für eine ganze Menge Geld. Und dieser Bericht, der ist als Verschlusssache eingestuft. Also da steht auf jeder Seite oben drauf, nur für den Dienst gebraucht. Und der liegt jetzt schon seit Januar im Gesundheitsministerium. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, keiner will den so wirklich haben und schon gar nicht veröffentlichen. Und wir vom Recherchepool von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben eben einen Einblick bekommen. Also der Bericht zeigt, dass das Gesundheitsministerium unter dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn dazu beigetragen hat, dass wirklich Milliarden an Steuergeld verschwendet wurden.
Bevor wir da jetzt reingehen, erstmal eine Frage, die mir da sofort kommt. Warum liegt denn der so lange einfach so rum?
Naja, weil als er fertig wurde, da steckten wir mitten im Wahlkampf. Und da hat Karl Lauterbach, der damals noch Gesundheitsminister, gesagt, nee, also im Wahlkampf will ich den nicht veröffentlichen. Dann war der Wahlkampf aber ja irgendwann vorbei. Mhm. Da hätte er ihn ja veröffentlichen können. Da argumentiert Lauterbach eher in die Richtung, ja, so als noch Minister im Übergang will ich das nicht machen. Und jetzt sitzt im Ministerium eine CDU-Gesundheitsministerin, Nina Wagen. Und die könnte den Bericht veröffentlichen, hat aber auch eine ganze Weile gesagt, nee, möchte ich auch nicht veröffentlichen.
So, dann lass uns jetzt mal in diesen Bericht gehen. Da geht es um Jens Spahn. Was wird ihm vorgeworfen?
Das sind unterschiedliche Dinge, die ihm da vorgeworfen werden. Unter anderem, dass er eben viel zu viele Masken gekauft hat, zu viel zu hohen Preisen und dass er unbedingt einen Logistiker aus seiner Heimat, dem Münsterland, beauftragen wollte.
Der CDU-Politiker soll in der Corona-Pandemie bei der Beschaffung von Corona-Masken einem Unternehmen aus seiner Heimat ohne Ausschreibung einen Auftrag über 1,5 Milliarden Euro erteilt haben.
Der Vorstandsvorsitzende dieses Logistikers ist zudem stellvertretender Landesvorsitzender des CDU-Wirtschaftsrates in Nordrhein-Westfalen. Und als die Beschaffung dann irgendwann aus dem Ruder lief, war dieser Logistiker auch irgendwann überfordert. Und all das ist passiert, obwohl, so steht es im Bericht, Jens Spahn gewarnt wurde von verschiedenen Institutionen. Zum einen haben die Organisationen, die ansonsten für Beschaffungen zuständig sind, gewarnt. Aber auch Menschen aus seinem eigenen Ministerium, aus seiner eigenen Fachabteilung haben laut Bericht gesagt, also wir haben da eigentlich gar nicht die Leute für und auch nicht das Know-how, um uns darum zu kümmern. Und trotzdem ist Jens Spahn da ins Risiko gegangen, hat gesagt, nee, lass uns das doch bitte hier zur Chefsache machen, lass uns das im Gesundheitsministerium machen. Und in der Folge sind dann einige Fehler passiert und das Ganze hat einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht.
Jetzt lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich weiß, dieses Thema ist bei vielen Menschen sehr emotional auch aufgeladen. Wir befinden uns jetzt gerade mitten im Jahr 2025, haben keine Pandemie, Gesundheitskrise haben wir auch nicht. Damals Anfang 2020 war Deutschland in einer absoluten Notlage. Der Staat sollte und musste handeln, unter großer Unsicherheit auch. Welche Rolle spielt das für die Frage, inwiefern sich Jens Spahn jetzt etwas zu Schulden hat kommen lassen?
Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns nochmal zurückversetzen, was das für eine Zeit war. Frühjahr 2020, das war eine Zeit, als ich noch mit selbstgenähten Masken von meinem Schneider um die Ecke die Gegend gelaufen bin.
Vieles an der neuen Erkrankung ist noch ungeklärt, so zum Beispiel auch, wie ansteckend das Coronavirus ist.
Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr ein- und ausreisen dürfen.
Schutzmasken ausverkauft, ein inzwischen alltägliches Bild.
Also wir wussten, Corona ist super ansteckend, aber auch nicht so richtig. Wie schützen wir uns jetzt am besten? Welche Rolle spielen Masken überhaupt? Bei der ersten Maskenpflicht, glaube ich, waren auch noch irgendwelche Tücher eigentlich zugelassen dafür. Wir reden jetzt aber nicht über diese Masken, sondern wir reden über FFP2-Masken. Die kannten wir damals, die meisten von uns wahrscheinlich noch nicht so gut. Die waren aber damals natürlich schon super wichtig für die Leute, die im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen gearbeitet haben, um sich besser vor dem Virus zu schützen. Die da eigentlich mehrfach am Tag ihre ganze Ausrüstung wechseln. Und jetzt sind das Masken, die vor allen Dingen aus China kommen. Und wir sind in einer Zeit, wo Lieferketten unterbrochen werden, wo Dinge nicht mehr um die Welt geschifft werden können und wo die ganze Welt jetzt versucht, diese Schutzausrüstung zu bekommen und da auch wahrscheinlich eine ganze Menge Geld für bietet. Und auf der anderen Seite ist da ein Jens Spahn, der auch immer erzählt, ich hatte die Klinikchefs am Telefon, die sagen, Mensch, besorg Masken, sonst kann ich meine Leute nicht mehr zu den Patienten schicken. Also es war schon eine Situation, wo die Lager leer waren oder drohten leer zu werden, wo Deutschland nicht gut vorbereitet ist auf so eine Pandemie und eben die Not ziemlich groß ist.
So, Spahn soll als Gesundheitsminister den Ländern bei der Beschaffung helfen und er hilft, bestellt also auch Masken, hast ja erzählt. Darum geht's ja in dem Suthoff-Bericht. Was habt ihr soweit rausgefunden, was aus eurer Sicht problematisch ist?
Ein Problem ist, dass er ein Verfahren gewählt hat, um Masken zu kaufen, das ziemlich risikoreich ist.
Anfang März, Masken sind kaum zu bekommen, selbst für Krankenhäuser nicht. Deshalb geht das Bundesgesundheitsministerium in die Offensive und bestellt selbst Masken im großen Stil über ein beschleunigtes Vergabeverfahren, das Open-House-Verfahren.
Aus heutiger Sicht, sagt er, wird er das wohl auch nicht nochmal machen. Das Ganze nennt sich Open-House-Verfahren. Ganz vereinfacht ist das so gelaufen. Der Bund hat gesagt, wir garantieren jedem, der uns Masken bis zu einem bestimmten Stichtag liefern kann, einen bestimmten Preis, nämlich 4,50 Euro pro Maske. Wenn ihr die liefert bis zu diesem bestimmten Stichtag, dann nehmen wir euch so viele Masken ab, wie ihr wollt, also Open End. Und dann sind die quasi überrannt worden. Viele Händler haben gesagt, ach, 4,50 Euro, hoher Preis, wir liefern ohne Ende. Und dann hat der Bund gemerkt, oh, das könnten ja viel mehr Masken sein, als wir eigentlich brauchen, und noch versucht, das Ganze zu stoppen. Aber das Verfahren lief eben.
Wie kommt denn aber Jens Spahn auf diese 4,50 Euro? Das wirkt mir doch sehr random. Und wie üblich ist es überhaupt, dass ein Minister diesen Preis selbst festlegt?
Also es war natürlich tatsächlich eine wilde Zeit, wo bestimmte normale Verfahren außer Kraft gesetzt wurden, eben in dieser Ausnahmesituation, in dieser Pandemie. Jetzt wissen wir aus dem Bericht, dass die Fachabteilung im Ministerium gesagt hat, naja, wenn wir uns den Markt gerade angucken, dann sind die Preise natürlich hoch, aber wir gehen mal von irgendwas zwischen 2,50 Euro und 2,90 Euro pro Maske auf. Und Jens Spahn hat dann diesen Preis eben selbst festgelegt auf 4,50 Euro. Heute sagt er, dass der Markt völlig wild war und dass die Preise zum Teil innerhalb von einem Tag sich um mehrere Euro unterschieden haben.
Es war Wild West und ja, in der damaligen Zeit haben wir nicht nach Vergaberecht Masken beschafft. Das wurde in der Bundesregierung auch miteinander so vereinbart, sondern wir haben alles getan, um möglichst schnell an Masken zu kommen.
Er spricht von Zeiten, als man über 10 Euro für so eine Maske bezahlen musste. Und dann hat er irgendwann zusammen eben mit seinem Ministerium diese Preise entsprechend festgelegt.
Aber wenn der Minister selbst Partner auswählt, die Preise selbst gestaltet, sich hinwegsetzt über Empfehlung, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem geordneten Vorgehen. Welches Bild habt ihr von der Maskenbeschaffung damals insgesamt?
Das war schon ziemlich chaotisch, so wie vieles damals. Und das Problem ist, sich heute davon ein Bild zu machen, weil vieles gar nicht veraktet ist, weil vieles gar nicht abgeheftet ist. Das war auch ein Problem für die Sonderermittlerin Margareta Suthoff, die sich mit all dem beschäftigt hat, dass die ins Ministerium gekommen ist. Und eigentlich würde man ja von so einem deutschen, von so einer Behörde, von so einem Ministerium erwarten, wenn da nichts ist, aber gute Akten sind da. Ja. War wohl in dem Fall nicht so, weil sich das Bundesgesundheitsministerium offenbar sehr viel Hilfe von extern geholt hat, Kanzleien beauftragt hat, Verträge abzuschließen, Berater eingekauft hat und vieles auch bei denen lag. Da gibt es zum Teil Zettelsammlungen, einige Akten scheinen ganz verloren gegangen zu sein und einiges ist auch eben über andere Kommunikationswege gelaufen. Auch das steht im Bericht, dass vieles auch per SMS, per Messenger-Dienste, hauptsächlich wohl WhatsApp gelaufen ist. Ja. Da sehen wir, dass Jens Spahn sich auch immer wieder persönlich beteiligt hat an dieser Maskenbestellung. Da gibt es zum Beispiel eine Kommunikation mit einem Maskenlieferanten aus Hamburg. Da hat er mal ausdrücklich darum gebeten, ihm doch bestimmte Dinge immer als Screenshot per WhatsApp zu schicken. Und das sind eben Dinge, die auch nicht zu den Akten gegeben wurden. Das heißt, es gibt da durchaus Lücken und an ein paar Stellen weiß man gar nicht so genau, warum ist denn jetzt eigentlich diese Entscheidung tatsächlich gefallen oder nicht gefallen und wer trägt dafür welche Verantwortung?
Das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn hat ja die Beschaffung der FFP2-Masken dann selbst in die Hand genommen, obwohl es offenbar ganz andere Empfehlungen gab. Gibt es denn nicht normalerweise auf Bundesebene Einrichtungen, die genau auf sowas spezialisiert sind? Also Dinge einzukaufen, zu beschaffen?
Ja, es gibt zum Beispiel das Beschaffungsamt des Bundes, das ist angesiedelt im Bundesinnenministerium. Auch bei der Bundeswehr gibt es Fachleute. Wenn wir nochmal in die Protokolle gucken, zum Beispiel des Corona-Krisenstabes, dann sehen wir auch da, dass es da schon Gespräche gab mit zum Beispiel anderen Logistikern, mit so globalen Playern wie DHL oder Schenker, soll es da schon Gespräche gegeben haben von den Menschen, die sich eben auskennen damit und die dann später auch das Bundesgesundheitsministerium und Jens Spahn gewarnt haben sollen, es selber und zwar anders zu machen.
Warum hat er das dann nicht gemacht? Über diese Behörde?
Er selber sagt, ja, ich habe ja auf die gesetzt, aber die haben einfach nicht geliefert.
Das Problem war damals, dass die Beschaffungsämter des Bundes im Innen-, im Verteidigungsministerium einfach keine Masken rangeschafft haben auf dem herkömmlichen Weg.
Also Jens Spahn sagt, da sei immer irgendjemand mit einem Geldkoffer gekommen und hätte denen das vor der Nase weggeschnappt. Und er wollte einfach nicht länger zugucken, wie andere die Masken kaufen und selber untätig sein.
Das wäre ja auch komisch, wenn in der Jahrhundert-Gesundheitskrise der Gesundheitsminister und das Gesundheitsministerium dann nicht aktiv werden würden.
Jetzt gibt es aber auch andere Stimmen, zum Beispiel aus der Opposition, aus dem Haushaltsausschuss, Paula Pichotta von den Grünen, die sich schon seit vielen Jahren für die Aufklärung dieser Maskenbeschaffung stark macht, die sagt, dafür haben wir keine Belege, dass eben die anderen, zum Beispiel das Beschaffungsamt, daran gescheitert sind.
Ich glaube eher, dass Jens Spahn auch an der Stelle die Unwahrheit sagt. Das Innenministerium, das Verteidigungsministerium sind die Beschaffungsspezialisten des Bundes. Und sie waren damals schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Vorbereitung der Maskenbeschaffung und Logistik.
Das ist die Sicht der Grünen-Politikerin auf das Vorgehen. Aber Jens Spahn hat damals entschieden, dass das Gesundheitsministerium die Masken beschaffen soll. Wie teuer war das dann am Ende?
Das ist jetzt schon schwer, einmal einen Strich drunter zu machen und eine ganz genaue Summe zu sagen. Aber wir wissen, er hat 20 Mal mehr Masken als nötig eingekauft. Ja, wow. Er hat Masken für knapp 6 Milliarden Euro eingekauft. Am Ende wurden 2/3 davon nicht benutzt. Geld sogar im wahrsten Wortsinne verbrannt, weil 2/3 dieser Masken gar nicht benutzt wurden, zum Teil verbrannt wurden, vernichtet wurden. Die lagen eine ganze Weile in Lagerhallen rum. Auch das kostet übrigens nochmal Geld, weil es da auch nicht so ein richtiges Verteilungskonzept gab. Also da wurde dann nicht mit gut umgegangen, dass das eine. Zum anderen klagen gerade noch ganz viele Maskenlieferanten gegen den Bund. Da geht es nochmal um einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro in diesen Prozessen. Da sind auch schon einige Vergleiche geschlossen worden. Jetzt zieht sich das ja schon über einige Jahre. Bedeutet, da können nochmal Zinsen hinzukommen. Das heißt, wir reden wirklich über nochmal mehrere Milliarden Euro, die hinzukommen können, plus Anwaltskosten, um mal so ein paar Größenordnungen zu nennen. Eine der Unternehmerinnen, die klagt, ist Tanja Gulden. Die hat vor 5 Jahren hunderttausende Masken geliefert und ist dafür natürlich erstmal in Vorkasse gegangen. Denn eigentlich sollte der Bund ja innerhalb von einer Woche zahlen für die Masken. Das hat er aber bis heute nicht gemacht. Deswegen treffen sich Tanja Gulden und der Bund vor Gericht. Der Bund zahlt die Masken bisher nicht, angeblich wegen Qualitätsproblemen. Aber in erster Instanz hat sie weitgehend Recht bekommen.
Und dann wären wir bei der Aussage von Herrn Spahn, die er vor vielen Jahren mal getroffen hat, man muss sich viel verzeihen. Aber dafür muss das Fehlverhalten zunächst mal eingestanden und korrigiert werden.
Der Bund müsste 2,4 Millionen Euro zahlen. Aber beide sind jetzt erstmal in Berufung gegangen. Deswegen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
Damals also haben Spahn und sein Ministerium zu viele Masken eingekauft, jeweils zum extrem hohen Preis. Es geht hier um rund 6 Milliarden Euro. Dann kamen die Rechtsstreitigkeiten, die, wie du sagst, überwiegend der Bund selbst tragen muss, könnten also noch einmal über 3 Milliarden Euro werden. Bei dieser ganzen Bilanz frage ich mich, wie reagiert denn seine eigene Partei, also die CDU, darauf?
Na, die Union, die steht erstmal geschlossen hinter Jens Spahn. Also erstmal haben sie versucht, das kleinzureden.
Die Dinge, die im Raum stehen, stellen jetzt auch keine Neuigkeiten dar, sondern es sind alles Dinge, zu denen auch schon Stellung genommen wurde.
Das ist Nina Wagen, die Gesundheitsministerin.
Und mehr möchte ich an der Stelle dazu jetzt auch nicht sagen.
Sie sagt, nee, eigentlich gar nichts Neues drin. Dabei haben wir doch durch diesen Suthoff-Bericht einige Details erfahren, die wir vorher nicht kannten. Und intern hat die Union das schon direkt ziemlich ernst genommen, als diese Geschichte nochmal hochgekocht ist. Denn die haben auch nach unseren Recherchen erstmal so ein Argumentationspapier vorbereitet. Also das ist dann was, was die Abgeordneten bekommen. Und wenn sie darauf angesprochen werden, dass sie auch wissen, was sie zu sagen haben. Da steht dann zum Beispiel auch sowas drin wie, dass ich Jens Spahn eben als Krisenmanager beweisen konnte und nicht als Bürokrat entschieden hat, eben in dieser absoluten Krisensituation. Ein anderer Argumentationsstrang war für die Union, dass dieser Bericht einfach zu viel Wertung enthält und politisch motiviert ist.
Also der Suthoff-Bericht nach der SPD-Politikerin und Gesundheitsexpertin Margareta Suthoff, die ihn verfasst hat. Um das jetzt genau beurteilen zu können, ob an den Vorwürfen auch was dran ist, kannst du kurz zwei Sätze zu ihr sagen?
Sie ist eine Juristin, hat viel Erfahrung, war Staatssekretärin im Justizministerium, auch im Verteidigungsministerium. Aber ja, sie ist auch SPD-Mitglied, ist von ihrem Parteifreund Karl Lauterbach, der damals Gesundheitsminister war, eben darauf angesetzt worden. Sie selbst sieht sich eher als Staatsdienerin und nicht als Politikerin. Sie ist eben auch eine politische Beamtin. Jetzt sagen die einen eben, das ist klar, das ist ein wertender Bericht, der sei parteipolitisch motiviert. Auf der anderen Seite gibt's Leute, die sagen, na ja, aber Margareta Suthoff, die hat sich ja zum Beispiel auch angeguckt, was im Finanzministerium damals passiert ist. Da saß ein Finanzminister von der SPD, ein gewisser Olaf Scholz, und hat eben auch an seinem Verhalten in ein paar Punkten Kritik geübt.
Das heißt, ob die einzelnen Argumente jetzt überzeugen oder nicht, die CDU steht, soweit du das beurteilen kannst, hinter Jens Spahn. Aber wie wirkt sich das, was jetzt in Sachen Maskenaffäre besprochen wird, eigentlich auf seine politische Karriere aus?
Ich sehe da jetzt erstmal im ersten Moment keine große Gefahr. Jedenfalls nicht jetzt, weil die Union hat kein Interesse daran, ihren gerade frischen, neuen, mächtigen Fraktionsvorsitzenden zu beschädigen. Denn die Regierung ist gerade gestartet. Wir befinden uns in einer Welt mit einer Menge Krisen. Und diese Regierung mit diesem Kanzler Friedrich Merz hat versprochen, schnell liefern zu wollen, schnell Dinge auf den Weg bringen zu wollen, dass die Stimmung sich in diesem Land verbessert. Da kann man natürlich so eine große Debatte um den eigenen Fraktionsvorsitzenden überhaupt nicht brauchen. Also das ist das Kurzfristige. Jetzt ist es ja so, dass Jens Spahn sich ja gerne als der große Krisenmanager sieht. Und ich finde, dieses Bild des Krisenmanagers, das hat schon durchaus den ein oder anderen Kratzer jetzt bekommen. Da wird jetzt die große Frage sein, was bedeutet das für die Zukunft? Weil irgendwann wird Friedrich Merz mal einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin brauchen. Und traditionell ist es ja in der Union so, das passiert nicht einfach so, sondern da gibt es durchaus einen Konkurrenzkampf. Und Jens Spahn ist einer, der mehr will, der ins Kanzleramt will. Und dann ist so die große Frage, was davon bleibt hängen? Also erinnern sich dann noch Leute, ach, Jens Spahn, der hat doch schon mal eine große Krise managen müssen in der Pandemie. Und wie hat er das eigentlich gemacht? Er ist da ins Risiko gegangen, aber da ist auch ein bisschen was schiefgegangen. Wie hat er da die Verantwortung für übernommen? Ist er da zu sehr ins Risiko gegangen? Und was bedeutet das für den obersten Job im Land? Was bedeutet das für einen möglichen zukünftigen Kanzler und seine Fähigkeit, eben Krisen zu managen?
Heute wird also über den Suthoff-Bericht im Haushaltsausschuss diskutiert und damit kommt er in die politische Debatte. Was erwartest du davon?
Nina Wagen, die Gesundheitsministerin, wollte ihn ja eigentlich gar nicht rausrücken, sondern wollte einen neuen Bericht erstellen lassen, wo so ein bisschen was aus diesem Suthoff-Bericht auch einfließen sollte. Jetzt ist der politische Druck so groß geworden, dass sie da eine Kehrtwende hingelegt hat und diesen Bericht eben doch in den Ausschuss gibt. Allerdings nicht ungeschwärzte 170 Seiten, sondern es soll Schwärzungen geben. Da argumentiert eben das Gesundheitsministerium zum einen mit Persönlichkeitsrechten, mit Namen, Daten, die da drin stehen können, Geschäftsgeheimnissen und auf der anderen Seite eben mit Prozessrisiken. Also der Bund, ich habe es ja eben schon gesagt, steht noch vielfach vor Gericht, da laufen noch eine Menge Klagen und da soll eben nichts drinstehen, nichts eventuell öffentlich werden, was dann vor Gericht ein Nachteil für den Bund sein könnte. Das ist eben die Frage, was kann so ein Haushaltsausschuss eigentlich damit anfangen?
Es heißt ja jetzt auch schon seit, eigentlich schon während Corona, dass wir als Gesellschaft diese Pandemiezeit aufarbeiten sollten. Jetzt diskutieren wir aber über diesen, naja, schon großen, aber dann doch in der ganzen Dimension kleinen Aspekt, auf den sich alle stürzen. Bringt uns das deiner Meinung nach in die Richtung einer Aufarbeitung oder eher weg davon?
Tja, ich finde das ganz schwierig. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Aufarbeitung dieser Pandemie braucht. Alleine schon, um besser vorbereitet zu sein auf eine nächste Pandemie. Und es sind ja durchaus eine Menge Verletzungen passiert. Vieles ist nicht gut gelaufen. Und da jemandem auch den Raum zu geben, das Ganze aufzuarbeiten, das halte ich für durchaus wichtig. Ich glaube aber nicht, dass egal wie so ein Gremium aussieht, es läuft ja jetzt offenbar auf so eine Enquete-Kommission hinaus, ich glaube, ein so ein Gremium kann überhaupt nicht alles leisten. Mhm. Und von daher finde ich, ja, es braucht die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns, was bedeutet das für Kinder und Jugendliche, die da heute noch unter psychischen Folgen leiden? Was bedeutete das für die Wirtschaft und so weiter? Also viele super berechtigte Fragen. Genauso wichtig finde ich es aber auch zu gucken, was ist da schiefgelaufen und ist das wirklich was, wo wir sagen, ja, war halt Corona, Augen zu und durch, oder ist das was, wo wir nochmal sagen, nee, auch während Corona müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, während so einer Ausnahmesituation, und da muss jemand politische Verantwortung für übernehmen.
Und bei dieser Diskussion steht Jens Spahn jetzt im absoluten Mittelpunkt. Wenn du da drauf schaust, sticht für dich die Karte Pandemie, wir werden uns viel verzeihen müssen, das hat er ja mal gesagt, oder hat er sich viel zu Schulden kommen lassen jetzt?
Für mich ist das Bild noch nicht ganz komplett, weil für mich es noch einige offene Fragen gibt. Es gab eine Zeit, ungefähr vor einem Jahr, gab es eine Debatte im Bundestag.
Ich rufe nunmehr auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP haben eine Aktuelle Stunde verlangt. Zu dem Thema Corona-Maskenbeschaffung im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umfassend und zügig aufarbeiten.
Da saß Jens Spahn und musste sich schwere Vorwürfe anhören. Und es war wirklich eine richtig giftige Debatte, wo fast alle ausgeteilt haben.
Es steht nicht nur die Frage im Raum, war es schlechtes Management? Es steht auch die Frage im Raum, waren es Gefälligkeiten nach dem Motto, ob in dieser Krise, es schaut niemand hin, es guckt niemand, ob es richtig läuft, dann macht man mal.
Die Grünen haben scharf kritisiert, die CDU hat von Niederträchtigkeit gesprochen.
Das ist an Niederträchtigkeit und an Doppelmoral nicht zu überbieten.
Und da saß Jens Spahn und hat sich eine Stunde viele Vorwürfe angehört, wurde beschuldigt, da die Milliarden verschwendet zu haben. Und hat dann am Ende eine Erklärung abgegeben.
Da Sie jetzt hier Entscheidungen skandalisieren, aufgreifen, ist Ihr gutes Recht, tun Sie das. Ich bin nur ganz neidisch auf diejenigen, die im Nachhinein schon alles vorher gewusst haben. Dieses Privileg hatten wir nicht. Wir mussten in der Not entscheiden.
Ich dachte, ja, er hat recht, weil diese Debatte einfach so aus dem Ruder gelaufen ist.
Sie agieren hier maßlos. Maßlos in Ihren Vorwürfen gegen mich. Maßlos in Ihren Verschwörungstheorien und Mutmaßungen, maßlos. Haben Sie sich gerade reden hören?
Und ich habe einfach gedacht, nee, also wenn Aufarbeitung, bitte, bitte nicht so.
Ja.
Und da konnte ich durchaus vieles verstehen von dem, was Jens Spahn damals gesagt hat, in was für einer absoluten Ausnahmesituation das war und dass wir uns daran zurückerinnern. Aber seitdem habe ich einfach eine Menge dazugelernt und auch in diesem Bericht jetzt nochmal viel von dem wiedergefunden, dass ich finde, dass wir zumindest mal sehr laut diese Frage für uns als Gesellschaft beantworten wollen, ob wir sagen, das haken wir jetzt ab, oder sagen wir, nee, andere Verletzungen, andere Dinge sind auch geblieben und da wollen wir, dass jemand Verantwortung für übernimmt.
Ja, interessant. Ich habe Jens Spahn neulich in einer Talkshow gesehen. Da ging es um genau das, um seine Verantwortung in der Krise und seine Glaubwürdigkeit. Und ich erinnere mich noch dran, dass er häufig gelächelt hat. Was macht Jens Spahn für einen Eindruck auf dich? Also lächelt der das alles weg oder steht er tatsächlich hinter seinen Argumenten?
Natürlich habe ich den Eindruck, dass er nicht will, dass ihm jetzt diese Maskenbeschaffung die Karriere in irgendeiner Form zerstört. Ich nehme ihm ab, dass er wirklich das Beste damals wollte und dass er diesen Druck hatte, auch in diesem Fall diese Masken zu beschaffen. Jetzt sagt er auf der einen Seite immer, er stellt sich jeder Aufarbeitung und er will das alles aufarbeiten. Wenn man dann aber die Fragen und die Widersprüche in irgendeiner Form anspricht, dann habe ich da bisher noch keine klaren Antworten gehört. Dann sind wir immer auf so einer Metaebene direkt. Und bisher konnte er auch immer sagen, ich weiß ja gar nicht, worum es da geht. Ich kenne ja diesen Bericht gar nicht. Und das wird irgendwann aufhören. Und dann bin ich sehr gespannt, welche Antworten Jens Spahn auf all diese offenen Fragen, die es gibt, geben wird.
Birte, vielen Dank für deine Recherche und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Super gern.
Über die Maskendeals des Jens Spahn und die politische Verantwortung haben wir in dieser Folge 11KM mit der Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen gesprochen. Gemeinsam mit Nadine Bader und Markus Grill recherchiert sie zu dem Fall. Und sollte sie was Neues dazu aufdecken, findet ihr das natürlich auf tagesschau.de. Uns findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne. Autor der Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald. Hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Eines der beliebtesten Computerspiele der Welt hat nämlich ein Riesenproblem. Cheating. Im Podcast Cheats, wer zerstört Counter-Strike, spürt Host Yannick Hannebohn einem digitalen Skandal nach. Cheats, also Betrügereien im Spiel, zerstören die Aufstiegschancen von Nachwuchstalenten und verderben den Spielspaß für hunderttausende GamerInnen. Also macht sich Yannick auf die Suche nach dem legendären Coder eines Cheats, der die E-Sport-Welt erschüttert hat. Cheats ist ein Podcast darüber, wer gewinnt, wenn alle verlieren. Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.